Du musst zum Ring!
Da war eine Stimme dicht neben seinem Ohr. Ein junger Mann hatte sich neben ihn gesetzt, um ihm eine Zigarette anzubieten.
Was?
Fragte Hans zerstreut und griff nach der hingestreckten Packung.
Zur Rosauer-Kaserne,
sagte der andere. Er schien vom selben Schlag zu sein wie Hans, hatte einen Lederrucksack neben sich gestellt und sprach in breitem Salzburger Akzent.
Ich weiß nicht, was du meinst, sagte Hans leise.
Der Salzburger aber, als wäre dies das Normalste auf der Welt für einen Fremden, griff in seinen Nacken und zog ihn wie einen altgedienten Kumpan an sich.
Du wirst dir doch sicher freiwillig melden.
Hans musste die brennende Zigarette steil von sich halten, so eng hatte der andere Bursche ihn umfasst.
Morgen soll die generelle Mobilmachung bekannt gegeben werden, nachdem heute noch der Zar für Russland die Einrückung befohlen hat. Und bis die bewegungsfähig sind, da sind wir vielleicht Kameraden im selben Regiment.
Ich will mich aber doch gar nicht freiwillig melden,
sagte Hans endlich, und der Salzburger ließ ihn sofort los.
Was denn dann?
Fragte er mit großen Augen.
Hierhin will ich.
Hans zog den Zeitungsausschnitt hervor, den er umsichtig in der Innentasche seines Rocks verstaut hatte. Der andere riss ihm das Papier aus den Händen.
Helene Cheresch, las er laut vor. Psychoanalytikerin, Fachgebiet Massenhysterien und parapsychologische Affekte, Landesgerichtsstraße 32. Das ist in der Nähe der Universität, am Schottentor. Du musst die Tram Nummer 3 nehmen, dort am Westausgang.
Du kennst dich gut aus, sagte Hans errötend und riss das Zeitungspapier wieder an sich.
Mein Onkel unterhält ein Gasthaus in der Leopoldstadt. Sommers habe ich dort mitgeholfen, deswegen sagt mir die Stadt etwas. Was machst du aber du dann bei einer Psychoanalytikerin?
Nix.
Hans warf sich seinen Sack über die Schulter, um dem anderen ein Zeichen zu geben, seinen Redefluss endlich einzustellen, doch dieser bemerkte den Wink nicht und rief ihm noch nach, als Hans längst aufgestanden war und seinen Weg zum Ausgang hinmachte.
»Wenn's das anders überlegst, komm morgen um 8 Uhr abends zur Rosauer-Kaserne. Mein Freund Schneider und ein paar andere warten dort gemeinsam das Vorüberstreichen des deutschen Ultimatums ab.«
»Freilich«,
rief Hans und hatte sich schon abgewandt. Er trat durch eine Tür, die ins Bahnhofsgebäude führte. Ein Anblick, an dem er sich kaum satt sehen konnte. Er fand das Licht von kristallenen Fenstern in tausend Aspekte zerschlagen. Über den Köpfen der Menschen fuhr die stärker werdende Morgensonne durch eine milchige Glasfront ein und eine große Stiege führte hinab in die Ankunftshalle. Gewühl. Ein Ungar verkaufte gebrannte Mandeln, Familien herzten einander nach augenscheinlichen Ewigkeiten und Menschen stürmten eilig nach draußen, wo die Fiaker warteten. Das Durcheinander machte Hans bereits weniger aus als zuvor. Gestärkt von dieser Einsicht sprang er ins Parterre. Es drängte ihn heftig, in die an die Westflanke angeschlossene Trafik zu gehen. Nur wurde ihm gleich ganz schwindlig von der Vielfalt der aufgehängten Magazine, die mit ihren Überschriften auf ihn eindrangen. Noch nie in seinem Leben war ihm Gedrucktes in einer solchen Überfülle begegnet. Und dann rissen staccato-artig Hände von links und rechts die Nachrichten an sich. Ungeschlachte und bleiche, braune und noch fast kindliche, die im Gegenzug für das frisch aufgeschnittene Weltgeschehen ein paar Heller hinwarfen und schon zu anderen Besorgungen fortliefen. Immerzu hatte er Angst, jemand könne ihn an der Schulter fassen und wie einen Fremdkörper extrahieren. Im Gegensatz zu den anderen am Hof hatte Hans eine ununterdrückbare Leidenschaft angetrieben, das, was er in der Schule gelernt hatte, nicht zu verlieren. Und der Stumpfsinn des Alltags hatte diesen Hunger nie auslöschen können. Wenn der Winter die Arbeit verlangsamte, zog er die Zeitungen, die ihm eigentlich zur Trocknung der Stiefel übereignet worden waren, heraus und glättete sie, bis er vom Lena-Massaker in Bodaibo lesen konnte oder dass Amundsen den Südpol bezwungen hatte. Stundenlang hatte er beim Dungumwälzen die neu gelernten Worte wiederholt, bis sie in ihn eingegangen waren. In der Trafik griff er jetzt nach dem erstbesten Heft, das zu kaufen ihm sinnvoll erschien. Ein Reiseführer für Wien. Er kostete nur 50 Heller, Selbst für ihn kaum eine Ausgabe. Dann trat er auf den Vorplatz hinaus. Klingende Gespanne fuhren auf Erdwegen über Kreuz und strebten die Favoritenstraße hinab ihrem Ziel zu, den inneren Bezirken. Sie fraßen in unersättlichem Hunger die Menschen, die durch die Schlünde des Südbahnhofs aus allen Kronländern erbrochen wurden. Häuser, soweit man schaute, dampfende Schlote hinter den Hügeln, Rufe, Lüfte. Wien.